Werte Hörer, wie sollen Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz in Deutschland umgebaut werden? Welche neuen Forderungen nach der Regulierung alternativer Medien werden laut? Und wie verändert sich die Situation in Ungarn unter Ministerpräsident Peter Modzsor? Das und vieles mehr hatten wir in dieser Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Ungarns neuer Regierungschef Peter Modzsor lässt in Politik, Justiz und Medien keinen Stein auf dem anderen. Er begründet seine Pläne mit dem Ziel, den Einfluss des früheren Ministerpräsidenten Viktor Orbán einzudämmen. Die ungarische Regierung hat unter anderem die Nachrichtensendungen des staatlichen Rundfunks vorübergehend ausgesetzt, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu restrukturieren. So sollen zum Beispiel Führungs- und Redaktionspositionen bei den Staatsmedien neu besetzt werden. Der Journalist Boris Kalnoki analysierte den neuen Kurs und den aufkeimenden Widerstand dagegen. Modzsor hat eine Vereinbarung mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnet. Ungarn erhält nun rund 10 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds.
Er sagt, die einzige Bedingung, die die EU jemals hatte, um diese Gelder freizugeben für Ungarn, war ein Ende der sogenannten Orbánschen Korruption. Das stimmt so nicht. Das kann man auch nachlesen. Also die EU hat immer Änderungen gefordert in der Migrationspolitik beispielsweise. Und auch jetzt ist klar geworden angesichts der schriftlichen Unterlagen aus Brüssel, dass man von Ungarn Steuerreformen erwartet, Rentenreformen, eine Öffnung des Marktes für ausländische Unternehmen und dergleichen mehr. Also ganz so stimmt es nicht. Er genießt enormen Rückhalt in der Bevölkerung. Das eine Thema, wo Orbán immer als der Beste erschien sozusagen, als der glaubwürdigste, ist das Thema der Migrationspolitik. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Peter Modzsor sich konsequent weigert zu sagen, dass er den Migrationspakt umsetzen wird. Er sagt aber auch nicht, dass er ihn nicht umsetzen wird, sondern sagt im Grunde, der Migrationspakt ist Orbáns Schuld, warum hat er ihn nicht verhindert? Und dergleichen mehr. Also da kommen sehr schwammige Formulierungen, aber weiterhin zahlt Ungarn auch unter Peter Modzsor jeden Tag 1 Million Euro Strafe, weil ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht umgesetzt wird, wonach Ungarn Asylbewerber ins Land lassen muss, über die Grenze lassen muss, damit sie ihren Asylantrag in Ungarn stellen können. Das geschieht bislang nicht.
Und der Umbau der Medien?
Die öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn waren immer regierungsnah und wurden auch ganz lange nicht reformiert nach der Wende, nach dem Kommunismus. Da blieb strukturell und personell lange Zeit alles beim Alten. Fidesz hat dann unter Orbán 2010 eine umfassende Reform eingeführt, die stark kritisiert wurde in der Europäischen Union und in anderen Ländern, teilweise zu Recht. Das Positive war vielleicht, es wurde gespart. Es gab viel zu viele Spitzenpositionen in der alten Struktur. Aber es wurde alles zentralisiert. Speziell der Nachrichtenkanal M1 wurde im Grunde zu einem Sprachrohr der Regierung. Das kann man nicht anders sagen. Die Nachrichtenagentur MTI wurde eingegliedert in diese zentrale öffentlich-rechtliche Redaktion. Die gesamte alte Struktur der öffentlich-rechtlichen Medien wird beseitigt. An deren Stelle tritt eine Struktur, die aus drei Elementen besteht. Es gibt eine Körperschaft der unabhängigen öffentlichen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien, tritt als Eigentümer auf, kümmert sich um den Haushalt, also ums Geld und um das Wirtschaften und wählt den Generaldirektor, die Generaldirektorin. Um diesen Job muss man sich per Ausschreibung bewerben. Und diese Körperschaft besteht aus 9 Mitgliedern, die alle vom Parlament gewählt werden müssen. 3 darf die Regierungsseite vorschlagen, 3 darf die Opposition vorschlagen, relativ großzügig angesichts dessen, dass die Regierung ja eine Zweidrittelmehrheit hat im Parlament. Und 3 sollen aus der Branche kommen, also von Medienorganisationen, müssen aber auch vom Parlament gewählt werden. Man kann also davon ausgehen, dass diese 3 Medienfachleute höchstwahrscheinlich Personen sein werden, die der Regierung wohlgesonnen sind. Also insgesamt wahrscheinlich eine Mehrheit, die der Regierung freundlich gesonnen ist. Dann kommt ein sogenannter Rat des öffentlichen Dienstes. 18 Mitglieder. Da soll die Zivilgesellschaft vertreten sein, die verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen. Und die Aufgabe dieses Rates ist, dass alle möglichen Strömungen in der Gesellschaft, in den öffentlich-rechtlichen Medien zu Wort kommen. Und schließlich gibt es einen Medienrat, bestehend aus 7 Mitgliedern. Und das ist eine Aufsichtsbehörde, die soll sich darum kümmern, dass alles objektiv und unabhängig zugeht. Aber auch hier ist der Präsident auf Vorschlag des Regierungschefs vom Staatspräsidenten ernannt. Also eine gewisse Abhängigkeit von der Politik ist da immer noch gegeben.
Birgit Ebel ist langgediente Lehrerin und ehemalige Politikerin in Nordrhein-Westfalen. Sie unterrichtete 15 Jahre lang an einer Brennpunktschule mit hohem Migrantenanteil und kritisiert seit geraumer Zeit die sich dort stetig verschlechternden Zustände. Gewalt und Kriminalität, Verrohung, Aggression. Alltag für etliche Lehrer in Deutschland. Im Interview beschrieb sie die aktuelle Situation.
An Brennpunktschulen, und das sind ja die meisten Gesamtschulen, ist es besonders schwierig. Ich muss das auch eingrenzen auf diese Jahrgänge 5 bis 10. 11 bis 13 ist Oberstufe, da ist das Bild teilweise ganz anders. Es ist auch ein bisschen eine andere Schülerschaft, weil auch an Gesamtschulen sind das oft Schüler und Schülerinnen, die von einer anderen Schule rübergekommen sind und nur die Oberstufe absolvieren. Und es sind natürlich die vernünftigeren Schüler, die wirklich eine Lernorientierung haben. Und da findet man dieses gewaltorientierte Verhalten, um das es jetzt auch sicherlich gehen soll. Also das ist absolute Ausnahme. Gibt es schon mal, aber das ist Ausnahme. Ja, also wie wir das erlebt haben, ist, dass das vornehmlich so ab der Jahre 2014, 2015 sich dramatisch gesteigert hat. Das ist ja auch die Zeit der sogenannten Flüchtlingswelle, der zunächst verkündeten Willkommenskultur. Und da bekamen wir auch einfach mit, und ich speziell bekam mit, dass in der Stadt, in der ich 15 Jahre an der Brennpunktschule war, dass das eine absolute Salafistenhochburg im Raum Ostwestfalen-Lippe ist. War mir vorher nicht bekannt. Und da bekam ich natürlich sehr viel ab. Am 27. Januar 2014, ich weiß das noch auf den Tag genau, ist beispielsweise ein schulfremder Junge von 15 Jahren, der mit meiner Schule gar nichts zu tun hatte, plötzlich in meinem Unterricht aufgetaucht, hat so massiv gestört, herumgealbert, rumgelaufen, dass ich den Unterricht abbrechen musste. Abends habe ich gedacht, den finde ich doch sicherlich über die Accounts, die Facebook und sonst wie Accounts der anderen Schüler, die haben den doch bestimmt einbestellt. Und dann habe ich dann diesen Jungen entdeckt, der posierte dort mit Waffen, die täuschend echt aussahen, also wie Kalaschnikows, und hatte Verbindung zur islamistischen Szene. Und das ist jetzt 12 Jahre her, und seit dem Tag hat mich dieses Thema Salafismus und auch Radikalisierung, islamistische Radikalisierung und die Rolle von Moscheen, es hat mich nicht mehr losgelassen. Und stellte dann ja auch fest, dass junge Leute in diese Moscheen gehen, in eine arabische Moschee, dass dort Hassprediger auftreten. Also bundesweit bekannte Hassprediger sind dort in dieser Stadt aufgetreten. Und ihr Zielpublikum waren junge Leute. Und es wurde auch angeworben für die Ausreise in das IS-Terrorgebiet. Und ich toppe das jetzt noch insofern, wie ich dann sage, dass ein ehemaliger unserer Schüler, den habe ich aber nicht mehr erlebt, der IS-Terrorist Murat Demir war, der 2016 dann in Raqqa in Syrien umgekommen ist. Da ich selber von Jugendamt antirassistische Arbeit geleistet habe und auch eher politisch links sozialisiert bin, aber nicht stalinistisch links, also konnte ich das also vielfach bei den meisten Schülern ja auch zerstreuen, war in meinem Fall auch so, dass ich sehr viele kurdischstämmige Schüler, Schülerinnen hatte und sehr viele Jesiden, einige Aleviten, und die wissen auch, was Islamofaschismus, diesen Begriff möchte ich mal einführen, was Islamofaschismus bedeutet und dass von dieser Seite ständig der Rassismusvorwurf kommt. Ja, also ich sehe das mittlerweile nicht mehr nur als so individuelle Rechtfertigung und Schuldabwehr, sondern das ist ein Angebot an alle möglichen Personen in diesem Staate, denen irgendetwas nicht passt, ihr Versagen, ihr Scheitern, ihre Probleme, die sie da haben, also mit dem Vorwurf des Rassismus abzuwehren. Ja, also Rassismus ist sozusagen die Keule, mit der man nicht nur Lehrkräfte treffen will, wenn sie eine berechtigt schlechte Note geben, wenn sie eine berechtigte Maßnahme aussprechen, wenn sie sagen, gib jetzt das Handy ab, hör auf, schalte die Musik ab, bleib nicht so lange auf Toilette während des Unterrichts und so weiter, wird das ja ganz schnell als rassistisch ausgewiesen. Und da reiten auch Eltern drauf herum. Und da würde ich sagen, da gibt es auch noch eine Zuspitzung. Ich habe das vor 2 Jahrzehnten etwa noch so erlebt, dass Eltern durchaus ansprechbar waren, wenn man Probleme mit den Kindern hatte oder wenn die Kinder Probleme mit der Schule hatten. Dann konnte man die einbestellen, dann konnte man mit denen reden, dann konnte man gemeinsam überlegen, wie kann es weitergehen, dass sie zur Schule kommen, dass sie die Sachen mitbringen, dass sie sich an Regeln halten, was ja klar ist. Das hat sich total geändert. Die Eltern treten ganz anders auf. Die Eltern treten nach meiner Erfahrung auf wie Komplizen und wir stehen am Pranger. Also wir als Lehrkräfte stehen am Pranger. Und wir sollen dann alles verschuldet haben.
Der deutsche CSU-Innenminister Alexander Dobrindt ließ jüngst verlauten, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz sollen echte Geheimdienste werden. In einem fast 700 Seiten langen Gesetzesentwurf des Innenministeriums sollen daher weitreichende Reformen durchgesetzt werden. Die Dienste sollen unter anderem neue Befugnisse erhalten, zu denen beispielsweise das Hacken von IT-Systemen und das aktive Eingreifen in Gefahrensituationen gehören. Welche Auswirkungen das auf die Bürger haben dürfte, erklärte Dr. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Anfang des Monats hat das Bundesinnenministerium einen Referentenentwurf ins Netz gestellt, 691 Seiten stark. Referentenentwurf heißt, das ist ein Entwurf, der zunächst einmal in die Ressortabstimmung der Ministerien und der betroffenen Länder gegeben wird. Und wenn die ihre Stellungnahme abgegeben haben, dann wird dann daraus der endgültige Entwurf, den das Bundeskabinett dann sieht und vom Bundeskabinett beschlossen wird. Dieser Referentenentwurf soll der große Wurf sein, wenn ich das so richtig überschaue. Sind das die Kollegen, die ich auch seit vielen, vielen Jahren kenne, schon immer davon geträumt hatten, so eine Art Nachrichtendienstgesetzbuch zu schreiben. Und so sieht dieses Werk auch aus, ein umfassendes BND-Gesetz, ein noch umfassenderes Verfassungsschutzgesetz von 80 Bestimmungen mit einer Ausweitung des Beobachtungsauftrages, einer Einführung von Beobachtungsstufen und einer Ausweitung der Befugnisse. Und Bundesinnenminister Dobrindt hatte ja auch bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes Ende Juni angekündigt, dass der Verfassungsschutz ein Geheimdienst werden solle. Die Ausweitung der Befugnisse geht genau in diese Richtung. Ich muss sagen, als ehemaliger Chef und als jemand, der sich jetzt für die Menschenrechte engagiert und jemand, der schon seit 3 Jahren von seinen Ex-Kollegen überwacht wird, ist das ein sehr, sehr schwerer Eingriff in Grund- und Bürgerrechte, der hier auf uns zukommt, sollte dieser Gesetzentwurf gesetzt werden.
Polizei und Verfassungsschutz sollen künftig enger zusammenarbeiten. Verstößt das nicht gegen das bislang gültige Trennungsverbot?
Das ist vom Bundesverfassungsgericht festgestellt worden, dieses Trennungsgebot, und beruhte auch auf einem Polizeibrief der Alliierten aus Ende der 40er Jahre, in dem die Alliierten mit Blick auf die Erfahrungen, die Deutschland mit der Gestapo gemacht hatte, nie wieder ein Geheimdienst, der polizeiliche Befugnisse hat. Und das ist eben das Trennungsgebot. Der Geheimdienst soll Informationen sammeln und die Polizei soll letztendlich im Bereich der Gefahrenabwehr und im Bereich der Strafverfolgung tätig sein und soll natürlich insoweit auch weitergehende Befugnisse als der Verfassungsschutz haben. Dies wird durch diesen Gesetzentwurf aufgeweicht. Und das ist das, was Innenminister Dobrindt sagt, es sollen geheimdienstliche Befugnisse auf den Nachrichtendienst Verfassungsschutz übertragen werden. Bisher war es grundsätzlich dem BND möglich gewesen, mit Blick eben auf Gefahren, die aus dem Ausland kommen, Internetknoten wie der in Frankfurt anzuzapfen und ohne konkreten Verdacht diesen Internetknoten zu durchforsten. Das heißt, man hatte dann Schlüsselbegriffe. Und anhand der Schlüsselbegriffe hat man sich dann die Verbindung, die Informationen raussuchen lassen, die letztendlich ein Anfangsverdacht sein könnten für eine Gefahr für Deutschland. Die soll jetzt auch ausgeweitet werden auf den Verfassungsschutz, aber mehr noch, der Verfassungsschutz soll jetzt Befugnisse bekommen, die in der Tat der Polizei eigentlich bisher zustanden, wie beispielsweise das geheime Betreten von Wohnungen, um Wohnungen zu verwanzen und um Kameras heimlich in Wohnungen anzubringen oder auch die Online-Durchsuchung von Rechnern, was bisher ein absolutes Tabu war, das soll jetzt hier erlaubt werden. Und damit aus meiner Sicht eine rote Linie überschritten zwischen einem Nachrichtendienst, der nur Nachrichten sammeln und analysieren darf, und einer Polizei, die letztendlich auch Zugriffe auf Informationen, auf Asservate, Beschlagnahmungen haben darf. Das ist ein wesentlich weitergehender Eingriff, der hier im Gesetzentwurf vorgesehen ist als jemals zuvor.
Was ist unter Hackback zu verstehen?
Also dieses Hackback ist eine Idee, die schon seit vielen Jahren bei den Nachrichtendiensten und auch bei der Bundeswehr bestand. Das heißt also, wenn insbesondere ein ausländischer Dienst kritische Infrastruktur oder Regierungseinrichtungen durch einen Cyberangriff angreift, sollte die Möglichkeit bestehen, diesen Angreifer auch anzugreifen beziehungsweise dessen IT-Struktur auch zu schädigen oder zu zerstören. Bisher gab es dafür keine ausdrückliche Rechtsgrundlage. Es war auch immer unklar gewesen, wer das dann kann oder wer das dann machen soll. Das soll jetzt durch diesen Gesetzentwurf behoben werden. Und zu diesem Paket soll es natürlich auch die Möglichkeit geben, insoweit Desinformationen zu verbreiten. Insbesondere denke ich daran, dass Spuren verwischt werden, dass man jedenfalls nicht die Spur sehen kann, dass dieses Hacking von Deutschland aus stattfindet, sondern vielleicht von irgendwelchen organisiert Kriminellen, aber nicht von staatlichen Einrichtungen. Sicherlich ist es rechtlich umstritten, aber Sie müssen nun sehen, hier geht es um einen Gesetzentwurf. Also das Recht wird hier gerade neu geschaffen und neu gestaltet. Und von daher hat man eine neue Rechtsgrundlage, wenn der Gesetzentwurf gesetzt werden sollte. Und die Bundesregierung und die Dienste werden sich dann darauf berufen, Leute, was habt ihr denn? Wir haben hier eine neue Rechtsgrundlage. Was anderes, ob das verfassungsrechtlich bedenklich ist oder so bedenklich ist, dass man es als verfassungswidrig ansehen kann. Ich denke mir, in einigen Punkten dürfte es jedenfalls verfassungsrechtlich hochproblematisch sein, vor allem dann, wenn die rote Linie, die durch das Trennungsgebot gezogen ist, zwischen Polizei und Nachrichtendiensten überschritten ist. Wie beispielsweise der von mir genannte geheime Zutritt zu Wohnungen, um dort Verwanzungen vorzunehmen. Das ist aus meiner Sicht ein deutliches Überschreiten der Grenze.
Volkswagen hat nun konkretisiert, wie die Zukunft des Konzerns aussehen soll. In einem Zukunftsplan mit dem Titel Zielbild 2030 erklärt der Konzern in lehrbuchhaft vernebelter Sprache, er wolle die Modellpalette und das Produktionsnetz verkleinern, schlankere Konzernstrukturen schaffen und die Profitabilität fokussieren. Was das genau heißt, berichtete der Journalist und Autor Thomas Kolbe.
Etwas in den breiteren Kontext eingebettet der deutschen Industrie und der sichtbaren Deindustrialisierung, die wir seit Jahren beobachten, ist natürlich der Sektor am härtesten getroffen, der a. sehr energieintensiv produziert, b. im extrem wettbewerbsintensiven Umfeld operieren muss, c. im Zuge der Zollpolitik der Amerikaner den nächsten Schlag abbekommen hat und d. mit der Politik zu früh und zu lange Zeit ins Bett gestiegen ist, um, soll man sagen, sich entlang der großen Veränderungen am Markt zu orientieren. Also man hat im Grunde genommen in der Automobilindustrie und gerade bei Volkswagen durch die Nähe der Politik die gesamte Breitseite abbekommen, die unsere Industrie heute getroffen hat. Es ist nicht überraschend. Ich habe mittlerweile auch von 120.000, um der Wahrheit die Ehre zu geben, gehört. Man weiß es nicht genau, das sind bis jetzt noch großen Teil Spekulationen. Dass sie aber im Personalbereich abbauen müssen, ist klar. Sie haben etwa ein Fünftel oder ein bisschen weniger der Belegschaften in Deutschland in den Werken tätig. Es war zuletzt die Rede von 4 Werksschließungen in Deutschland. Das heißt, 45.000 stehen im Raum, die allein in Deutschland dann gefährdet wären. Und was danach kommt, wie gesagt, es ist momentan sehr schwer abschätzbar. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Produktion größtenteils im Ausland erhalten wird und auch dort weiter investiert werden wird, weil dort die Produktivität gegeben ist, niedrigere Arbeitskosten und Energiekosten. Darauf müssen die jetzt Rücksicht nehmen. Die erste Beruhigungspille haben die ja schon vor 10 Tagen veröffentlicht. Da hieß es auf einmal aus dem Nichts, ohne jede Begründung, man würde, nachdem man in der Produktionszahl jetzt knapp unter die 9 Millionen Einheiten gefallen war im Vorjahr, schnell wieder auf 10 Millionen produzierte Kfz in Summe zurückkommen wollen, ohne jede Erklärung abgegeben zu haben. Gleichzeitig stand im Raum, dass Überkapazitäten abgebaut werden müssen. Also das passt hinten und vorne nicht. Werksschließungen zu sagen, das wäre nicht das Ziel, ist ja logisch. Wer trennt sich denn schon gerne von Produktionskapazitäten? Aber ich denke, dass wir in dem Moment zur Kenntnis nehmen müssen, dass man vor allen Dingen in China unter massiven Wettbewerbsdruck geraten ist, weil natürlich auch die chinesische Politik nicht zimperlich ist bei der Unterstützung der heimischen Produzenten. Das heißt, diese Kapazitäten stehen auch irgendwo in der Kritik. Und was kreative Lösungen angeht, da würde ich denen empfehlen, einmal in das Playbook der 90er Jahre zurückzublättern, als damals unter Federführung von Peter Hart zu Ferdinand Piëch der Konzern sowohl kostenseitig als auch im Bereich der Sortimente komplett neu aufgestellt wurde, massiv konsolidierte. Und da hat man ja über diese 4-Tage-Woche und Reduktion der Arbeitszeiten und Lohnkürzungen entsprechend schnell reagiert, ohne riesige soziale Härten auszulösen an den Standorten. Es tut der Wirtschaft niemals gut, zu eng mit der Politik zu kooperieren. Sie haben beim VW ja die Sondersituation, dass das Land Niedersachsen mit an Bord ist im Aufsichtsrat als Anteilseigner. Da hinzu kommt natürlich, dass sich über diese Strukturen politische Ziele im Bereich der Diversity, der Personalpolitik etc. in die Geschäftspraxis eingeschlichen haben. Das heißt, man hat tendenziell möglicherweise die notwendigen Konsolidierungen auch verschleppt, weil man keinen negativen Beschäftigungseffekt haben wollte. Deswegen ist der Konzern so aufgebläht heute. Auf der anderen Seite wirkt natürlich die EU-Klimapolitik, die deutsch-spezifischen Abgasverordnungen, was sie alles über die Jahre an Härten einseitig auf die deutschen Automobilbauer losgelassen haben, massiv negativ auf das Geschäft ein. Das hat sich kumuliert, aufgebaut und zu dieser Situation geführt, in der die jetzt stecken. Also Sie können eigentlich sagen, dass sich beide Ebenen miteinander auf eine schlimme Art vermählt haben, gegenseitig verstärkt haben, bis es zum Teilkollaps des Geschäftsmodells kommt. Wenn Sie sehen, was Sie noch vorhaben, was bisher durchgesickert ist, ja, also große Teile der Serviceleistungen, der Sortimente teilweise um 75% zusammenzukürzen, Hälfte der Modelle zu streichen, dann werden auch profitable Bereiche wie dieses Everlands, die Schiffsmotorenfabrik veräußert für über 7 Milliarden, zumindest knapp zur Hälfte der Beteiligung. Das zeigt mir ja, dass Sie wahrscheinlich Liquiditätsprobleme am Horizont gesehen haben oder sehen, von denen wir noch nichts wissen können. Was wir sehen, ist, dass die Margen kollabierten, mittlerweile auf wahrscheinlich 3-4% von ursprünglich über 9, dass sich der Gewinn bedrohlich der schwarzen Null genähert hat. Das heißt, sie ziehen so ein bisschen präventiv die Notbremse. Wenn sie Überkapazitäten haben in Bereichen, die auch kein großes Wachstum mehr aufweisen, dann sind sie natürlich gut beraten, die abzubauen. Allerdings sehe ich die Probleme in Deutschland auch beim Arbeitsrecht. Wie wollen Sie größere Konsolidierungen vornehmen, ohne nicht an den folgenden Abfindungszahlungen etc. in die Knie zu gehen? Sie sitzen ein bisschen in der Falle in dem Moment.
Vor fast einem Jahr scheiterte die von der SPD nominierte Professorin für öffentliches Recht, Frauke Brosius-Gersdorf, bei der Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht am Widerstand des Koalitionspartners CDU. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte sie nun, sie sehe neue Medien als problematisch an und sei für deren Regulierung, weil sich Vergleichbares nicht wiederholen dürfe. Der Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau analysierte die Forderungen und blickte auf Brosius-Gersdorfs Demokratieverständnis.
Es entspricht erstmal der allgemeinen Tradition immer schon, dass eben die beiden politischen Lager, Union und SPD, im abwechselnd immer Verfassungsrichter vorgeschlagen haben und dass sie aber dabei, weil ja eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, dann nicht auf besonders parteiische, extreme oder aktivistische Leute zurückgegriffen haben, denn das jeweils andere politische Lager soll die ja mitwählen, also hat die SPD nie besonders linke Vögel vorgeschlagen und auch die Union jetzt keine besonders konservativen. Und mit dieser Tradition hat die SPD, die ja in der gegenwärtigen Bundesregierung doch in der Minderheit ist, die das aber zu kompensieren versucht durch besonders selbstbewusstes Auftreten. Mit dieser Tradition hat die SPD gebrochen und hat zwei Kandidatinnen vorgeschlagen. Die andere ist eben die Ann-Kathrin Kaufhold, für die gilt das auch, die wirklich ein aktivistisches Profil haben. Also die sich immer wieder im Sinne politischer Absichten und der Frage, wie man bestimmte politische Ziele besser durchsetzen kann, in der Öffentlichkeit geäußert haben. Das war schon das erste Problem. Und etwas anderes, was sich ergeben hat, war eben, dass die Unionsabgeordneten durch kritische Medienberichterstattung auf den Umstand aufmerksam gemacht wurden, dass die Frau Gebrosius-Gersthoff, ich sag mal, zum Problem des Schwangerschaftsabbruchs ein ganz und gar entspanntes Verhältnis hat und dass eben auch der Verdacht aufkam, dass sie möglicherweise dabei mitwirken sollte, die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die ja damit ein Problem hat mit dem Schwangerschaftsabbruch, die vielleicht zu beseitigen, aus der Welt zu schaffen. Sie hat jetzt ein Gespräch geführt mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da kündigt sie vor allem ihr Buch an, was dann am 1. September erscheinen soll, und gibt uns also einen Einblick in ihre Gedankenwelt und an ihre Kritik an den Geschehnissen und den Umstand, dass sie nicht gewählt worden ist. Und diese Einblicke in ihre Gedankenwelt, die sind doch schon ein wenig, ich sag mal, schauerlich. Ja? Denn es wird ganz deutlich, mit dem Treiben lassen, das Zitat heißt also, diese Politisierung der Richterwahl, die dürfe sich nicht wiederholen. Kampagnen und Akteure hätten es geschafft, die Demokratie, sagt sie, wehrlos dastehen zu lassen. Sie, die Demokratie, habe sich nicht resilient gezeigt und die Politiker, dann kommt's, hätten sich also treiben lassen. Das schadet der Demokratie. Und das kann man eigentlich nur so interpretieren, dass für sie Demokratie bedeutet, dass Medien keinen Einfluss haben auf das, was der Bundestag am Ende wählt, und dass auch Politiker, beispielsweise was die Frage nach dem Schwangerschaftsabbruch angeht, dass Politiker sich keine Gedanken machen, ob sie ihre Wahlentscheidung eigentlich daheim im Wahlkreis vor ihren Wählern vertreten können, wenn die Fraktionsführung halt gesagt hat, das wählt ihr jetzt. Kurzum, sie scheint das Gegenteil von dem, was man landläufig für Demokratie hält, nämlich dass selbstverständlich freie Medien mit freier und auch kritischer Berichterstattung einen Einfluss entfalten können auf politische Entscheidungen und dass vor allen Dingen die Bundestagsabgeordneten, die natürlich nach ihrem Gewissen entscheiden müssen, sich aber vielleicht auch Gedanken machen, ob sie ihre Entscheidung eigentlich vor ihren Wählern noch vertreten können. Und diese beiden Faktoren, die doch nach landläufigem Verständnis für die Demokratie völlig entscheidend sind, die scheint sie jetzt als Nicht-Demokratie und als Angriff auf die Demokratie fassen zu wollen. Auf jeden Fall meint sie, dass in einer funktionierenden Demokratie sie auf jeden Fall hätte gewählt werden müssen. Und der Umstand, dass sie nicht gewählt worden ist, ist für sie offenbar der Beweis, dass die Demokratie nicht funktioniert. Und wenn sie das dann näher exemplifizieren soll, was funktioniert denn nicht in der Demokratie, dann kommen eben wirklich ganz merkwürdige Sachen. Eben den Angriff auf die Demokratie, die Gefährdung der Demokratie erblickt sie darin, dass es eben Medien gibt, die kritisch auch berichten und dass diese kritische Berichterstattung nicht in allen Fällen völlig wirkungslos ist, sondern in einigen Fällen auch Wirkung entfaltet. Sie spitzt das dann nochmal zu in dem Interview und sagt sogar, ihre Nichtwahl sei letztlich ein Indiz darauf, dass hier Strukturen der Weg geebnet wird, sagt sie, die letztlich darauf hinauslaufen würden, die Demokratie in ein autoritäres Regime zu verwandeln. Sie spricht also vom autoritären Regime, das man schon mal so ein bisschen gesehen oder ein bisschen geahnt hat in der Tatsache, dass sie nicht gewählt worden ist. Und da kann man sich eben nochmal fragen, was um alles in der Welt meint sie hier mit einem autoritären Regime? Aus dem Kontext des Interviews meint sie oder kann sie mit diesem autoritären Regime nur meinen, wie gesagt, die Verkettung zweier Umstände. Erstens, dass Medien durch ihre kritische Berichterstattung auch einen Einfluss entfalten können, wenn sie Glück haben. Und dass Bundestagsabgeordnete sich gelegentlich auch mal Gedanken machen, was eigentlich ihre Wähler von ihren Entscheidungen halten.
Heidi Joos, ehemaliges Mitglied in der Legislative des Stadt- und Kantonsparlaments Luzern, berichtete über ein aufsehenerregendes Urteil des Schweizer Bundesgerichts zum Umgang mit ihrer friedlichen Corona-Demonstration. Das Urteil erklärt, Joos wurde von der Luzerner Polizei in ihren Grundrechten verletzt, da sie sich vollständig entkleiden und mehr als 20 Stunden in einer Gefängniszelle verbringen musste.
Es war angesagt als Mahnwache. Und ich habe im Vorfeld extra noch mich bei der Stadt erkundigt, ob ich eine Bewilligung benötige, wenn ich als Einzelmensch dort einfach meine Rechte demonstrieren möchte, beziehungsweise eben kundgeben möchte, dass ich damit nicht einverstanden bin mit dem offiziellen Narrativ. Und dann hat man mir gesagt, nein, das brauchen Sie nicht. Und so war ich in friedlicher Absicht auf dem Bahnhofplatz, wo die Mahnwache hätte stattfinden sollen. Aber die Leute haben sich umentschlossen, als sie dort den Aufmarsch der Polizei gesehen haben. Und die Mahnwache hat auf einem Platz, Schwanenplatz, glaube ich, war es, stattgefunden. Ich bin dann aber trotzdem da stehen geblieben. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was dieses Polizeiaufgebot dort soll. Oder? Es war ja gar niemand mehr da. Und dann dieses Gewalthafte, diese Monturen. Und ich bin da ein bisschen rumgelaufen und habe 2, 3 Fotos gemacht von dieser Polizei, weil ich dachte, ja, das ist etwas Historisches, das sollte man festhalten, diese Unverhältnismäßigkeit. Das haben die Polizisten dann bemerkt und sie kamen auf mich zu und sie haben gesagt, ich müsse mich jetzt von diesem Platz weg bewegen. Ich habe gesagt, nein, das ist mein Recht, das ist ein öffentlicher Platz, ich möchte da für mich still demonstrieren. Und wenn, dann geben Sie mir bitte eine schriftliche Wegweisung, weil im Gesetz es so steht, dass man bei schriftlichen Wegweisungen dann danach Einsprache machen kann. Das passte Ihnen natürlich überhaupt nicht. Es begann dann so ein Gespräch und ich habe Ihnen erklärt, dass ich früher da mal im Parlament war und dass mich das erstaunt, in welcher Heftigkeit man da reagiere. Die Polizistin, die hat mich total ausgelacht und hat gesagt, hören Sie doch auf, mir solche Schauermärchen da zu erzählen. Und übrigens, ja, ich würde mich schämen, wenn ich eine Mutter hätte wie Sie und so weiter. Es war richtig aufgeladen, die Stimmung. Dann kam ein Polizist, riss mir das Handy aus der Hand und entfernte sich. Also er sprang richtig weg und ich hinter ihm her, weil auf diesem Mobile sensible Daten sind. Ich mache ja Beratungen und das geht natürlich gar nicht. Ich bin ihm nachgesprungen und habe gesagt, geben Sie mir bitte dieses Mobile zurück. Irgendwann ist er dann stehen geblieben und hat es da oben gehalten. Einige männliche Polizisten haben mich plötzlich eingekreist und ziemlich brutal an eine Wand gedrückt und haben mich in Handschellen gesetzt und zum Polizeiauto geführt, wo hinten ein Hund war. Ich habe Angst vor Hunden und ich saß mit den Handschellen im Auto und die Polizistin hörte nicht auf, an mir herumzufummeln und drehte mich da am Arm. Es tat mir weh, ich schrie. Habe ich gesagt, hören Sie auf. Dann hat es ein kleines Handgemenge gegeben. Ich drehte mich auf die Seite und kam da mit meinem Mund an ihrem Arm. Da hat es Riesengeschrei gegeben. Sie ist ausgestiegen, sie haben sich beraten. Der eine Polizist hat mir dann noch so einen Teaser gezeigt, oder? Passen Sie auf, sonst geht's in diese Richtung los. Dann haben sie mir so eine Mütze über den Kopf gezogen, wie man das bei gefährlichen Gefangenen macht, und haben mich abtransportiert in das Hauptgebäude, in den Keller der Polizei. Ich kam da an in diesem Polizeigebäude, da hat man mich fotografiert und da so einen kleinen Nebenraum, dunkel, gestellt. Und dann kamen die beiden Polizistinnen und das fand ich dann besonders belastend, die vorher auf dem Platz mich ausgelacht haben und haben so triumphierend gesagt, ziehen Sie sich jetzt bitte nackt aus. Oder das war die Formulierung. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Wenn, dann müssen Sie das selber machen. Das ist deprimierend. Dann haben sie da begonnen, mich auszuziehen, zuerst oben, haben den BH herumgeschwenkt und so weiter, wie wenn es ein Theater wäre. Die eine Polizistin hat mir dann, als es unten losging, hat sie mir mit ihrer Hand da an meine Genitalien gefasst und ich habe gesagt, geht's Ihnen noch? Das ist jetzt wirklich zu viel. Und sie hat dann gesagt, ja, Sie können sich nicht vorstellen, was wir da schon alles gefunden haben. Das war einfach der falsche Film, dachte ich mir. Und dann habe ich ihnen noch gesagt, ja, wenn Sie diese Corona-Politik so ernst nehmen, bitte ziehen Sie eine Maske an. Dann wollten sie mir eine Maske anziehen, habe ich gesagt, nein. Also man merkte auch da, die haben eigentlich den Inhalt dessen, oder was sie zu verteidigen vorgaben, gar nicht wirklich richtig begriffen.
Wenige Wochen vor der Landratswahl im niedersächsischen Landkreis Friesland muss sich der AfD-Bundestagsabgeordnete und Landratskandidat Martin Sichert einer Verfassungstreueprüfung unterziehen. Der Grund: Die Kreiswahlleitung Friesland hegt Zweifel an seiner Verfassungstreue. In 1820 erläuterte er Näheres.
Ich habe davon erfahren, von einem Schreiben der Kreiswahlleiterin, was bei mir angekommen ist, während ich parallel jetzt hier in den USA weile, und hat mich schon etwas schockiert, dass ich jetzt so ein Schreiben bekomme, dass man meine Verfassungstreue in Deutschland anzweifelt. Zumal ich auch im öffentlichen Dienst beschäftigt bin, und wenn ich heute mein Bundestagsmandat niederlegen würde, würde ich morgen wieder im öffentlichen Dienst beschäftigt sein, und da können Sie ja nur arbeiten, wenn Sie verfassungstreu sind. Konkret wird mir vorgeworfen, dass ich Mitglied in der Alternative für Deutschland bin, sonst nichts weiter. Sie haben explizit in dem Schreiben auch geschrieben, dass ich nur deswegen überprüft werde, weil ich Mitglied in der AfD bin und keine weiteren Anhaltspunkte gegen mich vorliegen. Das Landesamt für Verfassungsschutz untersteht dem Innenministerium in Niedersachsen, ist weisungsgebunden. Und letztlich könnte damit die SPD und die Grüne, die ja die Landesregierung stellen, könnten damit jede Partei versuchen, von der Wahl auszuschließen, wenn das, was jetzt passiert, so sich tatsächlich durchsetzt und man dann als Bewerber ausgeschlossen wird. Ich halte das für höchstgradig demokratiefeindlich, dass hier eine weisungsgebundene Behörde einfach Parteien stigmatisieren kann und sagen kann, ja, die Partei, die halten wir für gefährlich, weil man damit jede Gruppierung, die, ich sag mal, SPD oder Grünen oder CDU oder wem auch immer, wer gerade die Landesregierung stellt, gefährlich wird, von der Wahl ausschließen kann. Also so weit dürfen wir nie kommen. Das sind Zustände, wie wir sie in Nordkorea oder in China erwarten können, aber doch definitiv nicht in Deutschland. Wenn wir eine wirklich funktionierende Demokratie haben wollen, dann muss man vor der Wahl auch sämtliche Parteien entsprechend zulassen. Und dann darf man nicht über weisungsgebundene Behörden versuchen, unliebsame Parteien von der Wahl auszuschließen. Das ist eine weisungsgebundene Behörde und die macht, was das Ministerium von ihr verlangt. Das haben wir ja damals auf Bundesebene gesehen mit Hans-Georg Maaßen, wie schnell das sein kann, dass man dann da auch Amtsleiter aussetzt, wenn sie nicht genau das exekutieren, was beispielsweise an der Stelle die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister erwartet hat. Und zack, war Hans-Georg Maaßen seinen Job damals los und wurde durch jemanden ersetzt, der entsprechend willfähriger das exekutiert hat, was Merkel gerne haben wollte. Und genau das Gleiche sieht so auch aus in Niedersachsen mit Frau Behrens, mit Herrn Lies von der SPD, mit Frau Behrens als Innenministerin und dem Verfassungsschutz in Niedersachsen. Auch dort muss der Verfassungsschutz das exekutieren, was die Landesregierung gerne hätte. Und ich halte das für hochgradig gefährlich, dass man jetzt vor einer demokratischen Wahl versucht, Parteien deswegen auszuschließen, weil sie im Verfassungsschutzbericht sind. Ich halte es sogar für verfassungswidrig, weil das Grundgesetz in Artikel 21 Absatz 4 ganz klar definiert, dass es nur eine einzige Instanz gibt, die die Verfassungsfeindlichkeit einer Partei in Deutschland feststellen kann, und das ist das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht könnte natürlich sagen, gut, wir verbieten jetzt eine entsprechende Partei oder wir gehen eine Partei, deklarieren die als verfassungsfeindlich, und dann kann man entsprechende Schritte gegebenenfalls einleiten, aber doch nicht irgendwelche weisungsgebundenen Behörden, die den Ländern oder dem Bund unterstellt sind. Ich habe mich in einem Schreiben auch an das Innenministerium in Niedersachsen gewandt und habe diese aufgefordert, sämtliche Kandidaten dort für diese Landratswahl zu überprüfen, weil es nicht sein kann, dass man einen einzelnen Kandidaten, bloß weil er irgendeiner Partei angehört, rausfiltert, weil wir beispielsweise auch einen parteilosen Bewerber haben, und bei dem kann dieses Merkmal der Parteizugehörigkeit ja gar nicht zugrunde. Also wenn es wirklich darum geht zu sagen, wir wollen jetzt hier die Ämter des Landrates vor möglicherweise irgendwie verfassungsfeindlichen Elementen schützen, wenn es wirklich darum gehen würde, dann müsste man alle Kandidaten in gleicher Art und Weise überprüfen.
Am 13. Juli haben sich Vertreter von 65 Staaten in Brüssel unter dem Dach der EU-Kommission getroffen. Sie entwarfen dort Pläne, um die Situation der Menschen in Gaza zu verbessern. Am Ende stand die Zusage von knapp 900 Milliarden Euro. Der Rechtsanwalt Nathan Gelbert beleuchtete die Inhalte im Abendmagazin 1820.
Die EU ist ja der traditionell größte Geldgeber der Palästinenser. Seit 1994, also seit dem Oslo-Prozess, sind insgesamt etwa 30 Milliarden Euro an die Palästinenser geflossen. Und jetzt hat, wie Sie selbst sagen, diese Team Initiative Gaza 883 Millionen bereitgestellt. Und wenn man sich mal anschaut, Familie Arafat hat ein Vermögen heute von 1,3 Milliarden Euro. Mahmoud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, wird geschätzt mit einem Vermögen von 400 Millionen Euro. Und Khaled Mashal, der Chef der Hamas, ihm werden circa 5 Milliarden Euro unterstellt, geschätzt. Und das sind natürlich keine Beträge, die diese Herrschaften durch den Anbau von Dattelpalmen oder Pistazien oder Tomaten im Westjordanland oder im Gazastreifen erwirtschaftet haben. Es ist evident, dass dieser Reichtum natürlich sich speist aus den Milliarden und Abermilliarden, die wir Europäer in den letzten 30 Jahren an die Palästinenser fleißig und pünktlich überwiesen haben. Die Frage ist natürlich, mit welchem Auftrag man sich sowas anschaut. Erstens bezweifle ich, dass die Erkenntnisse über die Zweckentfremdung oder über die mögliche Zweckentfremdung von dafür geeigneten Unternehmen wie zum Beispiel Deloitte oder Ernst & Young oder PwC durchgeführt worden sind, sondern das ist eher eine interne Prüfung des Ministeriums, eine politische Behörde. Und mein persönliches Vertrauen ist da sehr begrenzt. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit gesehen, wie politisch motivierte Studien und Untersuchungen, wenn es zum Beispiel um Einschätzungen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz politischer Parteien geht, wie sehr die daneben liegen können und wie fragwürdig die Erkenntnisse sind. Und mindestens genauso fragwürdig halte ich diese Erkenntnis im Hinblick auf die Zahlen, die ich vorhin eingangs genannt habe, über den Reichtum der politischen Player in der palästinensischen Autonomiebehörde oder in der Hamas. Transparenz und EU-Kommission, das sind ja zwei Dinge, die nicht unbedingt die besten Freunde sind. Wir haben ja gesehen, wie schnell auf einmal SMS-Nachrichten zufälligerweise abhanden kommen oder gelöscht werden, wenn es darum geht, zum Beispiel die Impfstoff-Thematik zu beleuchten. Die EU-Kommission hat es nicht mit Transparenz und deswegen bin ich überhaupt nicht verwundert darüber, dass Herrn Körner diese Unterlagen, soweit sie überhaupt vorhanden und bekannt sind, nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Ein wesentlicher Teil soll wohl an die palästinensische Autonomiebehörde gehen, wobei die palästinensische Autonomiebehörde weitestgehend vier große und zwei kleinere Städte im Westjordanland kontrolliert, aber im Gazastreifen seit dem gewaltsamen Umsturz 2006 nichts mehr zu sagen hat. Inwieweit da also eine Autonomiebehörde, die per se als eine der korruptesten Organisationen weltweit gilt, dann auch noch dafür sorgen will und soll, dass Gelder im Gazastreifen, wo sie überhaupt keinen Einfluss hat, zu den zweckbestimmten Themen dann auch wirklich eingesetzt werden, das wage ich sehr zu bezweifeln. Vor dem 7. Oktober 2023 befand sich im Gazastreifen der ungefähr so groß ist wie das ehemalige West-Berlin, eines der größten Tunnelsysteme weltweit, und zwar größer als das U-Bahn-Netz der Stadt London. Also es ist evident, dass das Geld in Terrormaßnahmen und in Terrororganisationen geflossen ist. Die Hamas hat sich mit Geldern der internationalen Gemeinschaft massiv bereichert und damit den Terror gegen Israel finanziert. Auch mit Geld von Katar, aber eben auch mit sehr viel Geld von der EU.
Auf einer AfD-Veranstaltung in Sachsen-Anhalt ertönte die DDR-Hymne und der ganze Saal sang mit. Darunter auch Parteichef Tino Chrupalla und der Kandidat fürs Ministerpräsidentenamt Ulrich Siegmund. Das sorgte in sämtlichen großen Medien für Schlagzeilen. Angestimmt hatte sie der Kabarettist Uwe Steimle. Was ihn dazu bewog, erklärte er im Interview.
Also Satire, die sich erklären muss, ist ja schon überflüssig. Bei Satire gilt, wer sich betroffen fühlt, ist gemeint. Und ich mache in meinen Programmen manchmal in Erinnerung auch den Text der Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik, der so tagespolitisch und so aktuell ist, weil wir ja immer noch kein einig Vaterland sind. Und ich meine, ich freue mich natürlich riesig, wenn das so ein Echo hervorruft, vor allen Dingen, wenn man sich den Text dann auch nochmal anguckt, weil ich bezog mich ja vor allem, ich habe das auch nochmal gesagt hinterher, der Text ist hochaktuell. Und man darf ja nicht ganz vergessen, hallo, die DDR-Hymne war verboten. Also wir durften in dem Land ja die Hymne gar nicht singen. Und ich war erstaunt, wie textsicher nach 37 Jahren der gesamte Saal mit da war. Die Leute hatten Tränen in den Augen, weil dieses Vermächtnis, ne, wir sind ja die DDR aus Ruinen auferstanden, es stimmt ja jedes Wort. Und wenn ich nochmal die zweite Strophe in Erinnerung rufen darf, ja, von diesem großartigen Johannes R. Becher, Glück und Frieden, sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind. Lasst das Licht des Friedens scheinen, dass nie wieder eine Mutter ihren Sohn beweint. Er singt nicht eine deutsche Mutter, er singt eine Mutter. Und dieses Land, Deutschland, schlittert schon wieder in den nächsten Krieg hinein, weil die Rüstungsindustrie, allen voran der Staatshalter von BlackRock, nämlich Friedrich Merz auf deutschem Boden, sozusagen als Kriegskanzler sich schon hervortun will. Sie wollen die Spuren verwischen, ganz einfach, weil sie pleite sind. Was wir hier erleben, ist Kapitalismus, Insolvenzverschleppung. Deswegen war der Text ganz wichtig und ich zitiere an der Stelle auch gerne Kurt Tucholsky: Es gilt derjenige, der auf den Dreck hinweist, als viel gefährlicher, als der den Dreck verursacht. Mich ergreift es immer noch, jede Minute, wenn ich diese Hymne singe. Ich bin mit der Hymne groß geworden. Und dieses Vermächtnis, wir haben auch nochmal eindeutig gesagt, das kann man auch hören, es ging uns um die Präsenz dieses Textes, weil der immer noch so hochaktuell ist. Und die Sprache ist das Kleid eines Menschen. Und da kriegt man natürlich eben dann auch mit, ne, was gemeint ist. Ich weiß nicht, ob die mitgesungen haben, keine Ahnung. Ist auch völlig uninteressant. Der Saal hat mitgesungen. Und ich bin als Kabarettist geladen und da muss man damit rechnen, dass man auch mal, ich meine, was ich alles bin, ich bin ja auch ein Nazi. Und wenn der Nazi die DDR-Hymne singt, da stimmt doch alles. Da ist doch die Querfront bestens vereint. Und ich sag mal mit den Worten von Peter Sodann in Erinnerung formuliert, wir wollen die DDR nicht wieder, ich auch nicht. Aber wir wollen sie uns auch nicht nehmen lassen. Und dieses Land DDR, das darf man bitte nicht vergessen, hat nach diesem verheerenden Zweiten Weltkrieg, und so bin ich erzogen worden, das war Staatsdoktrin, Frieden, alles zu tun für den Frieden war Staatsdoktrin und Worte wie Familie, wie Heimat, wie Vaterland, das war links besetzt. Heute sind dieselben Worte rechts. Und da bin ich als Kabarettist aufgerufen, mal zu fragen, was hier vor sich geht. Ich bin letzten Endes ein Seismograf der Zeit, ich stelle Fragen. Und wer sich betroffen fühlt, ist gemeint, um nochmal Werner Fink ins Gespräch zu bringen. Es hat bis heute keine wirkliche Aufarbeitung überhaupt stattgefunden. Zum Beispiel, dass dieses kleine Land die gesamten Reparationskosten für den Zweiten Weltkrieg alleine getragen hat. Das waren über 700 Milliarden D-Mark. Und wenn sich dann heute ein Kanzler hinstellt, wie Friedrich Merz, und das Volk verdächtigt, dass es faul wäre, ich kann nur sagen, Leute, wir haben den großen Vorteil in der DDR, die Erlebtzuhabende, dass wir vergleichen können. Die DDR war zu Ende, als Honecker gesagt hat im August, wir weinen niemandem eine Träne hinterher. Das war für mich das Ende der DDR. So, und wenn Friedrich Merz mit ähnlichen Sachen kommt um die Ecke, kann man nur sagen, schäm dich. Ja, es ist einfach völlig irre, was hier läuft. Völlig irre. Wir schlittern in den Krieg und das möchte ich nicht. Und deswegen versuche ich mit den Mitteln der Satire aufzurütteln oder ja, oder auch eben ganz wichtig im Denken zu stören. Darum geht's ja letzten Endes.
Zwischen Reformversprechen und Reformumsetzung klafft vor allem bei der Regierung Merz eine gewaltige Lücke. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, was nicht oder nur unzureichend umgesetzt wurde, erhält einfach das Präfix der kommenden Jahreszeit. Welche Auswirkungen das aktuelle Reformpaket namens Programm für Aufschwung und Beschäftigung der deutschen Bundesregierung auf den Mittelstand hat, verdeutlichte Dr. Björn Peters, Physiker, Energieökonom und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Arbeitgeberverbandes. wird der deutsche Mittelstand zunehmend dezimiert.
Neben der Energiefrage, eben dass die Energie viel zu teuer ist, vor allem ein Bürokratieproblem. Normale Mittelständler mit ein paar hundert Beschäftigten müssen Dutzende Mitarbeiter beschäftigen als Brandschutzbeauftragte, als Leiterbeauftragte. Also es gibt Dutzende dieser Funktionen, die bürokratisch vorgegeben sind. Hinzu kommen Dinge wie das Lieferkettengesetz. All das verursacht sehr hohe Kosten in deutschen Unternehmen, die sehr profitable Branchen noch irgendwie auffangen können, aber Branchen, die stark im internationalen Wettbewerb stehen, die leiden sehr stark darunter und treffen dann ihre Entscheidungen. Und wenn sie eben nicht gleich insolvent gehen, lenken sie ihr Wachstum woanders hin. Und das ist eine Diskussion, die man unter Unternehmern schon seit 10 Jahren ungefähr führt. Wo wachse ich jetzt eigentlich weiter? Und so ein ganz klares Bekenntnis zum Standort Deutschland gibt es eigentlich nur noch selten. Ich sehe nicht so ganz, wo hier irgendetwas auch nur entfernt das Adjektiv groß vertragen würde. Wir haben keine echte Entlastung der Unternehmen, auch nicht der Bürger. Wir machen eigentlich mit der Energiepolitik so weiter und das ist eben ein wesentlicher Kostenfaktor. Die Staatsquote deutlich zu reduzieren, findet überhaupt nicht statt. Also da werden kleinste Berichtspflichten abgebaut. Die Koalition rühmt sich dann, dass sie nicht mehr dieses Goldplating macht, also dass sie jede Regelung aus der EU dann gleich nochmal mit extra Pflichten garniert, die nur für deutsche Unternehmen gelten. Aber dieser Wegfall sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist keine Reform im engeren Sinne, sondern was wir brauchen, ist ein radikaler Kahlschlag an gesetzlichen Regelungen, die müssen alle auslaufen, wenn sie nicht explizit verlängert werden. Und ganz im Gegenteil, Kanzler Merz hat den Javier Milei in Argentinien beschimpft, er würde die Wirtschaft ruinieren, die dortige, und dass es garantiert kein Vorbild sei. Also wenn man so wenig Mut hat, dann soll man vielleicht auch lieber zurücktreten und sagen, dann überlassen wir mal anderen Kräften das Land, die einfach auch regieren wollen. Aber was jetzt gekommen ist, verdient bei weitem nicht irgendwie ein Adjektiv groß für Reformen oder für Verbesserungen für Unternehmen. Realpolitisch gesehen, wer hat uns die meisten Regelungen eingebrockt? Das ist tatsächlich oft sozialdemokratische Politik gewesen in den letzten Jahren. Und wie sich das dann in der Praxis auswirkt, ist wirklich zu sehen. Also wenn diese Richtung eingeschlagen würde, dass man ernsthaft sich einen Bürokratieabbau macht und das dann auch wirklich durchzieht, herzlichen Glückwunsch, dann ist es wirklich eine Trendwende, ja. Aber das Vertrauen ist im Moment nicht so groß, dass innerhalb dieser Koalition sich die CDU da durchsetzen kann mit sinnvollen Maßnahmen. Die 34 Punkte sind ja nicht irgendwie verkehrt. Es gibt dann so Dinge, dass man gleich beim ersten Tag der Krankmeldung zum Arzt soll. Das ist natürlich aus mittelständischer Sicht total kontraproduktiv, weil wir mit unseren Mitarbeitern normalerweise in einem Vertrauensverhältnis stehen. Und wenn einer krank ist, dann ist er halt krank. Und das wird seltenst wirklich ausgenutzt, gerade im Mittelstand. Das mag in Großbetrieben anders sein und in großen Behörden und Ministerien ist es sehr wahrscheinlich anders. Aber das ist auf jeden Fall nicht unser Problem im Mittelstand, sondern dort haben wir eine Partnerschaft mit unseren Mitarbeitern. Wir bilden die aus und sie haben auch eine wesentlich höhere Treue zu unseren Unternehmen als in Großunternehmen. Also das ist etwas, was uns nicht so betrifft und wie gesagt, ist sogar eher kontraproduktiv. Die anderen Punkte, es ist sehr sinnvoll, auch was Sie gesagt haben, dass man Berichtspflichten abbaut und Datenschutzregeln vereinfacht, befristete Beschäftigungsmöglichkeiten ausweitet. Das sind alles positive Punkte, aber sie sind ja noch nicht umgesetzt, sie sind nur angekündigt. Und deswegen fragen Sie mich in einem halben Jahr nochmal.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Den nächsten Wochenrückblick gibt's am 25.07. ab 5 Uhr morgens. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Robert Meyer.